Hallo, lieber Hartmut, ich freue mich sehr, dass du da bist. Freue mich auf das heutige Interview, unser drittes inzwischen, und stell dich aber einleitend erstmal wieder vor. Also, du hast Psychologie studiert und während des Studiums mit dem Meditieren begonnen und dabei deine Fähigkeiten der hellsichtigen Wahrnehmung und des Heilens wiederentdeckt, kann man sagen. Und seitdem ist es dir möglich, Menschen feinstofflich wahrzunehmen, also die Aura, die Chakren, die Organe, auch Krankheiten, aber auch abgespaltene Gefühle. Und du hast vor vielen Jahren deine eigene Heilmethode entwickelt, die Qi-Heilung. Und du bist inzwischen einer der erfolgreichsten Geistheiler Deutschlands. Du betreibst eine Heilpraxis in Bochum. Du bist erfolgreicher Autor mehrerer Bücher. Und du hast eine eigene Regionalwährung, die Bochumer Mark, begründet. Und außerdem hast du einen gemeinnützigen Verein gegründet, um Wälder zurückzukaufen, in denen dann Projekte für die Gemeinschaft entstehen können. Und gerade ist ein neues Buch von dir erschienen, das trägt den Titel Wie Herzen miteinander sprechen, die universelle Sprache der Empathie. Und ich durfte das schon lesen und fand es super gut. Und in diesem Buch vereinst du deine heilerischen und hellsichtigen Fähigkeiten mit deinem sozialen Engagement, kann man sagen, auf eine sehr visionäre Weise. Also du beschreibst, wie die Empathie es den Menschen ermöglicht, in die nächste Evolutionsstufe einzutreten. Und ja, vielleicht beginnen wir mit dem ersten Satz. Also du schreibst, Empathie wird die Kraft sein, mit der wir eine neue Welt erschaffen. Und wenn wir darüber sprechen, wie Herzen miteinander kommunizieren, dann wäre die erste Frage, wie sprechen denn Herzen miteinander? Wie nimmst du das wahr aus energetischer, feinstofflicher Sicht?
Ja, Judith, vielen Dank erstmal für die Einladung und diese tolle Einleitung. Also der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass die Liebe der Resonanzraum ist für unsere Gefühlswelt. Also über die Liebe, den Herzraum, den Brustkorb nehmen wir unsere eigenen Gefühle wahr und später dann auch natürlich die Gefühle von anderen. Also wenn wir über Empathie sprechen, dann geht es eigentlich um Resonanz, dass wir mitschwingen. Und da ist das Herzchakra das Tor zu dieser Welt der Empathie. Und das Herzchakra ist eben nicht nur das Wohnzimmer der eigenen Gefühle, ja, wo wir uns wohnlich und einrichten sollen, uns wohlfühlen sollten, sondern das Herzchakra ist eben auch das Tor, um andere Menschen zu fühlen, um zu fühlen, wie es ihnen geht, um die eigenen wie die fremden Gefühle zu spüren. Und das ist also eines der wichtigsten Punkte zunächst mal vorweg, dass wir den Herzraum zurückgewinnen müssen, um überhaupt die eigenen Gefühle ertragen zu können, angenehm und positiv zu erleben. Leider Gottes haben damit ja viele Menschen immer noch Probleme. Und im zweiten Schritt dann eben auch empathischer zu sein. Denn Empathie ist für mich eben, wie ich es in dem Buch auch geschrieben habe, die universelle Sprache. Also Empathie ist das, worauf alles im Universum basiert. Wenn wir einfach mal auch Atome, wie es ja die Quantenphysik auch vorgibt, als Schwingungen begreifen, dann können wir sagen, ein Elektron ist eine Schwingung, ein Proton ist eine Schwingung. Und wenn alles auf Schwingung basiert im Universum, dann kann ich also mit allem mitschwingen. Und vielleicht ist auch die Schöpfung eben genauso zu verstehen, als ein gigantisches, empathisches Projekt, wo wir eben mit den Dingen mitfühlen. Und wenn nehmen wir ein Atom, ja, mal ganz, ganz klein angefangen. Wie wäre es denn, wenn ein Elektron mit dem Proton mitfühlt und sie dadurch eine Gemeinschaft bilden, die wir dann nachher Atom nennen? Ja, genauso wie Individuen, Menschen eine Gemeinschaft bilden und das nennen wir dann Familie. Die Familie wäre aber eher ein Molekül zugeordnet. Aber du verstehst schon, also man kann es ja einfach mal ganz anders betrachten und aus der Perspektive der Empathie ist also das Universum im höchsten Maße empathisch. Ich möchte sogar sagen, dass Empathie quasi die Grundform, die Urkraft, die wirklich physikalische Urkraft im Universum ist, die alles miteinander verbindet. Und gemessen daran haben wir die sehr stark eingebüßt und verloren.
Du beschreibst zum Beispiel in deinem Buch auch die Empathie als drittes Auge der Wahrnehmung. Also das bedeutet, hätten wir unsere Empathie nicht verloren, behaupte ich jetzt mal, wären wir in der Lage, unseren Körper zu scannen, so wie du es ja bei dir auch machst, unsere Organe zu scannen und auch zu schauen, wo sind die Schatten, ja, wo liegen unsere Blockaden, wo Ja, oder was machen Gefühle mit unserem Körper ganz genau? Also wenn man da schon mal reingeht, und ich glaube, das müssen viele von uns wieder neu lernen, dann sagst du auch, dann kann man alles erfühlen. Also Pflanzen, mit Tierkommunikation basiert darauf, man kann Orte erfühlen. Und was ist denn, oder sagen wir mal, warum haben wir denn unsere Fähigkeit der Empathie verloren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ganz kurz nochmal zu dem vorweg. Also man muss Empathie schon ein bisschen differenzieren. Also wir werden da heute dann noch drüber reden, also dass wir die verschiedenen Aspekte der Empathie begreifen, weil es ist schon ein bisschen wie einen Stammbaum zu begreifen oder eine Farbpalette, wo wir unterscheiden müssen, ja, um da Klarheit reinzubringen. Ja, wenn man das sozusagen alles mischt und sagt, so, das ist alles Empathie, Atome fühlen ist genauso wie Verstorbene, Kontakt mit Verstorbenen, also, dann ist das ein zu großer Topf, ein zu großes Gebräu. Ne? Zum zweiten Teil, also die Empathie ist ja das, was eben uns von Mensch zu Mensch verbindet und uns möglich macht, Gemeinschaften zu bilden. Also zum Beispiel, dass ich mich als Teil meiner Familie empfinde, macht mich ja erst zum Sohn meiner Mutter oder zum Sohn meines Vaters. Klingt banal, aber ist sehr wichtig. Also aus einem kosmischen Standpunkt heraus betrachtet, das sagt ja auch jeder Erleuchtete, das sage ich auch, habe ich eine Mutter, die mich zur Welt gebracht hat, eine Frau, die mich zur Welt gebracht hat, aber ich habe keine Mutter so gesehen. Ja? Also wir haben Menschen, die uns gezeugt und geboren haben, aber das sind nicht kosmisch gesehen nicht unsere Eltern, weil unser Bewusstsein ein Strom ist, der viele Inkarnationen durchläuft und auch sozusagen Elternschaft, Mutterschaft, das wechselt ständig. Also ist das auch nur ein sozusagen Konzept. Damit wir uns an diese Konzepte halten können, die familiär, sozial und gesellschaftlich vorgegeben werden, fühlen wir als Kinder extrem empathisch da hinein und holen uns diese Informationen. Und damit bauen wir dann im Grunde auch die Blockaden, ja. Also wir nehmen die Gefühle anderer Menschen an, machen sie zu den eigenen Gefühlen und so entstehen im Grunde genommen die Blockaden. Denn ein Kind ist aus meiner Perspektive energetisch oft sehr rein, sehr empathisch, sehr klar. Die Aura ist noch sehr leuchtend, die Chakren sind noch sehr offen und im Laufe der Entwicklung sozusagen nehmen die Blockaden die Komplexe zu. Und die Anpassung an die Gesellschaft und an die Familie geschieht dadurch. Also man muss schon postulieren, dass so wie unsere Gesellschaft gebaut ist, so sind dann die Familien gebaut und so wie die Familie gebaut ist, so ist dann das Individuum gebaut. Und leider Gottes, da bin ich ja nicht der Einzige, der das behauptet, ist das eben einfach so, dass unsere Gesellschaft, weil sie eine Leistungsgesellschaft ist, die Empathie reduziert. Wir sind ja eine sehr gerade in den heutigen Zeiten merkt man es extrem mal wieder. Wir sind eine unempathische Nation, also jeder für sich sozusagen, ja, oder man. Und Leistung ist wichtiger als Wohlgefühl. Und das hat ja schon Suchtcharakter. Also der Kapitalismus ist süchtig nach Wachstum, ja, der Dollar ist süchtig nach Öl. Und all diese Süchte sozusagen, die diffundieren natürlich auch weiter runter, bis hin eben dann auf der individuellen Ebene zur Selbstsucht. Der Narzissmus zum Beispiel hat in unserer Gesellschaft massiv zugenommen, weil wir im Grunde durch diese Leistungsgesellschaft auch eine narzisstische Gesellschaft sind. Psychologisch ist der Narzisst dadurch gekennzeichnet, dass er unempathisch ist. So, da sehen wir eine Linie. Verstehst du, was ich meine? Ja, also das ist eine direkte Verbindung von dem, was die Gesellschaft vorgibt und vorlebt und das, was dann diffundiert in die Familienstruktur hinein und dann zum Individuum. Und es gibt moderne Studien, gerade aus den USA, die eben zeigen, dass die Empathie bei denjenigen, also bei der nächsten Generation, der jüngsten Generation, den Millennials, dass die Empathie bei denen maximal abgenommen hat. Also im Vergleich zu unserer Generation, deiner und meiner zum Beispiel, ist es so, dass die Folgegeneration also immer unempathischer geworden ist und das ist messbar. Auch Narzissmus nimmt zu und andere psychische Erkrankungen, ADHS, ja, bis hin auch zu Psychopathie.
Und woran liegt es denn? Kann man das auch sagen? Beschreiben die Studien das auch? Warum ist es so, dass die Empathie da bei der jüngeren Generation anscheinend stark abgenommen hat?
Ja, auch das kann man ein bisschen gesellschaftlich begreifen. Ich mag das immer, wenn man so ein bisschen gröberen Blick bekommt, in den großen Blick bekommt, weil sonst ist die Schuldzuweisung sehr schnell nur bei einem selbst. Ja, ah, ich bin schuld oder so. Ja, also es sind auch gesellschaftliche Phänomene. Wie gesagt, in einer perfekten Welt, die uns ja so vorgegeben wird durch die Werbung, also wenn man das neue Shampoo benutzt, dann sieht man aus wie ein Supermodel und wenn du das neue Make-up hast, dann bist du hübsch wie Claudia Schiffer und so. Oder eben als Mann, also ja, wenn du nicht mit 18 schon dein Porsche fährst oder die Rolex hast, dann bist du ja eigentlich ein Versager, so, ne? Du musst das machen wie. Ja, also es werden sehr, sehr starke, und das wirkt offensichtlich, also das ist eben nicht mehr einfach nur eine Idee, sondern es wirkt tatsächlich bei den jungen Gehirnen und dem jungen Bewusstsein. Es werden sehr starke Ideale geschaffen, die eine perfekte Welt schildern. Wenn man dazugehören will, dann muss man perfekt sein. Wenn man dazugehören will, dann muss man diesem Ideal entsprechen. Das tut kein Mensch. Kein Mensch fühlt sich hundertprozentig genial und toll am Tag oder ja und oder reicht an dieses Ideal wirklich dauerhaft heran. Das heißt, der Selbstwert muss an diesem Ideal zerbrechen. Er kann das nicht erreichen. Das allein schon führt zu einem Selbstbetrug, ja, und zu Selbstwertwunden, die die Empathie beeinträchtigen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, in einer perfekten Welt muss keiner empathisch sein. Also das ist sozusagen das Versprechen, das immer uneingelöst geblieben ist im Kapitalismus. Dieses Versprechen, wenn alle das tun, was wir sagen, dann geht es am Ende allen gut. Und das funktioniert, das stimmt einfach nicht. Und, aber dieses Versprechen ist immer noch vorhanden oder wird immer noch gepredigt. Und in einer perfekten Welt muss keiner empathisch sein, weil ja jeder bekommen hat, was er braucht. Oder jeder selbst dafür verantwortlich ist, seine Bedürfnisse zu befriedigen über Konsum zum Beispiel. Also du fühlst dich schlecht, ja, dann kauf dir doch das neue Shampoo. Hä? Hallo? Ja? So, das ist wirklich nachweisbar. Das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern da gibt es wirklich mehrere Studien, mehrere Psychologen, die das auch so sehen.
Ja, und da bist du schon bei dem eigentlich mit einer der wichtigsten Themen, wenn wir uns die Empathie anschauen. Und du beschreibst, wie Wunden im Selbstwert entstehen und dass eigentlich unser Selbstwert die wichtigste Voraussetzung ist, empathisch mit anderen zu sein. Also wenn unser Selbstwert zu stark verletzt wurde, können wir auch nicht mit anderen mitfühlend sein. Und dann hast du auch im Buch beschrieben, dass genau das Dilemma unserer Leistungsgesellschaft ist. Also du hast es ja gerade auch nochmal erwähnt. Aber damit das einfach nochmal in das Bewusstsein wirklich aller rutscht, wir lernen ja von klein auf, dass wir nur gut sind, wenn wir Leistung erbringen und werden auch nach unserer Leistung beurteilt. Und es geht schon in der Kita los. Ja, kann ich meinen Teller ordentlich zum Tisch tragen und weiß ich, dass ich Löffel, Gabel und so weiter nehmen muss, ja? Und wenn das nicht funktioniert, also da geht es schon los im Kleinen, nur dass wir verstehen, dass das auch subtil ist. Und so zieht es sich durch. Aber kann man nicht sagen, am Ende sind wir es ja, die es übernehmen. Also, wenn wir sagen würden, ich mache da nicht mit, ja, ich bin mir dafür zu wertvoll, dann würde ich mir auch keine weiteren Kränkungen im Selbstwert mehr zufügen.
Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Das stimmt aber eben nur für das erwachsene Bewusstsein. Ein Kind ist eben abhängig von den Eltern. Und darum ist ein Kind auch in der Notwendigkeit und im Zwang, sich an die Eltern anzupassen. Und wenn die Eltern, ja, das Vorleben lebt das Kind es nach und das wird zum eigenen. Also der Schatten der Eltern wird zum eigenen Schatten. Man kann das gar nicht verhindern. Das ist so. Das ist wie beim Laufen lernen, sage ich immer. Das ist auch nicht schlimm. Da fällt man hin und tut sich weh. Ja, und wenn die Seele laufen lernt, dann tut sie sich auch weh. Wenn der Selbstwert laufen lernt, dann tut er sich auch weh. Also die sozusagen die Idee, wenn die Welt perfekt wäre, gäbe es keine Selbstwertwunden oder so oder niemand würde niemanden verletzen. Das ist wieder so ein Ideal, was vielleicht stimmen mag, aber woran wieder das eigene Streben und Bestreben dann zerbricht. Deswegen muss man sagen, das Kind passt sich an die Familie an. Das muss das Kind, weil es abhängig ist von den Eltern. Die Familie passt sich an die Gesellschaft an, weil der Vater durch die Lohnarbeit abhängig ist von der Gesellschaft. Und so zieht sich die Abhängigkeit durch und schafft eben diese Hierarchie, die wir dann emotional auch in uns tragen. Also diese pyramidale Hierarchie, oben eine kleine Elite, die vorgibt, was zu sein hat und wie die Welt zu sein hat. Und unten sozusagen eine ganz große Menge, die leidet. Das haben wir draußen in der Welt. Ich denke, das ist eine banale Aussage, das hat jeder verstanden. Nur tut keiner was dagegen. Warum? Weil wir Emotionales in uns tragen. Genauso gehen wir ja auch mit uns selbst um. Ja? ganz kleines Wohlgefühl oben und Machtstreben oder irgendein Leistungsstreben, was uns die Gesellschaft vorgibt. Und dann eine ganz große Palette an Gefühlen, die wir dadurch ins Unterbewusste drücken und zum Schatten verdammen. Unsere Aggressionen, unsere Gier, unsere Lust, unser Wohlgefühl aber auch. Wir unterdrücken natürlich auch unser Wohlgefühl verrückterweise, weil wir ja, wenn wir uns dem Wohlgefühl zu viel Raum geben, wie es mit dem 8-Stunden-Büroalltag vielleicht nicht in Einklang bringen, jetzt noch ruhig am Tisch zu sitzen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind mehr wie, wenn man Kinder beobachtet, weiß man, was ich meine. Also da ist so viel Lebensenergie, ja, und auch Lebenslust da, so alles auszuprobieren, spielerisch, neugierig alles zu lernen, ja, die Welt kennenzulernen, aber auch selbst zu gestalten, spielerisch neu zu gestalten. All das wurde uns wirklich sehr stark abtrainiert, weil das diese Idee ist, die Welt ist ja perfekt, ja, oder wir, die Machthaber, machen die Welt schon perfekt, keine Sorge, wir kümmern uns drum und ihr müsst einfach schön so weitermachen, wie wir das sagen. Mhm. Ja, weil, ja, da können wir ja auch noch gerne drüber reden, das ist ja wirklich der wichtigste Wandel für uns jetzt in der nächsten Zeit und im 21. Jahrhundert. Wir müssen zu einer echten Wertegesellschaft werden, also weg von der Leistungsgesellschaft hin zur Wertegesellschaft. Und dann müssen wir uns eben sozial und politisch demokratisch fragen, was sind denn unsere Werte überhaupt? Und die dann fördern, und zwar ohne Kompromiss. Das muss dann gemacht werden. Also wenn wir sagen, so, wir wollen zum Beispiel die Natur schützen, ja, dann hilft es nicht, irgend so ein kleines Mädchen vorzuschicken, die dann irgendwelche wütenden Reden hält. Ja. Greta, nicht wahr, Thunberg? Sondern es ist ja viel wichtiger, dass wirklich mal die Masse aufsteht und wirklich, wir sind ja die 99,9%. Ja, also ich sage immer, 8 Milliarden Menschen, wir sind ja fast 8 Milliarden inzwischen, 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sagen, oh, wir können ja gar nichts tun. Mhm. Wir sind ja ohnmächtig. Das ist ja verrückt. Also es ist ja, wenn man es wirklich mal neutral betrachten möchte, ich möchte es nicht negativ werten, aber das ist eine Geisteskrankheit. Im Grunde, wenn man es von außen betrachten würde und den Planeten anschaut, müsste man sagen, 8 Milliarden Menschen leiden kollektiv an einer Massenpsychose, einem Massenwahn, und zu glauben, ohnmächtig zu sein. Ja. Das ist ja das Verrückteste, was man je gehört hat. Wenn man es mal nüchtern betrachtet, ja, und von außen.
Ja. Und du beschreibst auch, das Problem ist im Prinzip, dass jede Selbstwertwunde, die unsere Eltern zum Beispiel haben, auch fast weitergeben müssen, ja, weil wir erlauben den anderen immer nur so frei zu sein, wie wir es selber sind. Und in unserem letzten Interview ist tatsächlich wie so eine Erinnerung aktiviert worden, dass man ja als Kind sein eigenes Strahlen immer unter das Strahlen der anderen gestellt hat. Oder der Erwachsenen, und da war gar nicht viel Strahlen. Also auch hinterher hat es noch gearbeitet. Da war das immer in der Wahrnehmung wie so dunkle, drückende, negative Wolken, die so reinkamen. Und dann hat derjenige zwar etwas gesagt, aber die Wolke hat was ganz anderes gesprochen. Und man wusste, und man hat sogar die negativen Gefühle auf sich gezogen, wenn man einfach weitergestrahlt hat. Weil man als Kind natürlich denkt, mit meinem Strahlen erhelle ich den anderen. Bis man beim fünften Mal merkt, es klappt gar nicht, das läuft ins komplette Gegenteil, ja?
Genau.
Und das beschreibst du auch in deinem Buch. Und du beschreibst auch den Teufelskreis dieser Erziehung. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, warum unterliegen wir diesem Zwang, das irgendwie weitergeben zu müssen?
Ja.
Wie kommen wir da raus?
Ich hatte vorgestern einen Klienten, der mir eine ganz spannende Geschichte erzählt hat. Er ist Jude. Und eben älterer Mann schon. Und er ist nach Budapest geflohen. Und als er ein kleiner Junge war, da ging das gerade los mit den Nazis. Und er war ein Schreibaby. Also er hat die ganze Zeit immer nur geschrien. Und seine Mutter meldet sich bei dem jüdischen Arzt vor Ort und sagt, ja, ich weiß nicht, was los ist. Mein Baby schreit so viel, und der Arzt sagt, ja, alle meine jüdischen Babys schreien momentan. Mhm. Und in ganz Budapest haben quasi synchron alle Babys angefangen, sich in Schreibabys zu verwandeln. Also haben geschrien und wollten sich überhaupt nicht beruhigen lassen. Und kurz darauf sind ja die Deutschen auch einmarschiert sozusagen und haben das übernommen. Und worauf ich hinaus möchte ist, das Baby weiß natürlich nichts von Nazis oder ja, von irgendwelchen Plänen, das zu übernehmen. Aber das Kind spürt auf jeden Fall die Angst der Mutter und spürt Energien im Raum, die etwas planen oder wollen, ja, und spürt also Energien im Raum, Ereignisse im Raum und reagiert dann darauf. Und das ist eben das, was wir zum Beispiel komplett verlernt haben. Also wir haben einer ganzen Generation, das war ein Buch, was wirklich fürchterlich ist, also das hieß, jedes Kind kann schlafen lernen. Das war berühmt, das war ein Bestseller damals, als meine Mutter Krankenschwester, die Krankenschwesterausbildung gemacht hat. Und wir in der Praxis nennen dieses Buch immer, spaßeshalber, jedes Kind kann schreien lernen. Denn kurzum, in dem Buch wird also empfohlen, die Kinder einfach schreien zu lassen. Und die beruhigen sich dann irgendwann. Und das ist so psychopathisch, also Entschuldigung, das ist so eine psychopathische Meinung. Damit züchtest du auch Psychopathien, nicht wahr? Und wenn man sich die Geschichte des Autos anguckt, dann weiß man auch ein bisschen, wo es herkommt. Aber also kurzum, sowas war dann irgendwie wirklich vertreten. Ja? So sollte das Volk mit seinen Babys umgehen. Ja? Und dann wundern wir uns, dass die Empathie rückläufig ist. Ja? Und meine Eltern haben eben auch so eine ähnliche Erziehung erfahren. Und das ist also etwas, was ganz früh sich schon bildet. Also gehen wir mal zurück. Wir sind ein kleines Baby. Ja? Wir sind jetzt gerade geboren. Das Ereignis der Geburt, da könnte man jetzt auch schon stundenlang drüber reden, sollte eigentlich ein freudiges Ereignis sein, ja, also es sollte ein spirituelles Ereignis sein, man zeigt sich zum ersten Mal der Welt, sozusagen lässt sein Licht strahlen eben, ja, tada, da bin ich, ja, so, freut ihr euch? Alle lieben mich, wir sind eine liebevolle Wertegemeinschaft, ja, eine Menschheitsfamilie, wie Daniele Ganser immer so schön sagt, also, ja, so, und ich trage mein Licht bei in sozusagen das Konzert, ja, in das Feuerwerk der Lichter. Und mein Licht darf auch leuchten und Teil von eurem Licht sein. Gut, es sieht meistens anders aus, ja, gestresste Krankenschwester, ja, rubbelt mit irgendeinem Tuch und so. Gut, dann geht's ja weiter. Worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Das Baby kommuniziert mit seiner Mutter empathisch und das heißt eben auch energetisch. Es wird sehr differenziert mit seiner Mutter sprechen. Ein Säugling hat bereits alle Gefühle. Die sind rudimentär oder sogar komplett vorhanden. Und es spricht sozusagen, so wie wir sprechen, natürlich mit etwas einfacheren Sätzen vielleicht, ja, aber es spricht so wie wir sprechen. Also diese Idee, da könnte man jetzt auch wieder drüber reden, wo kommt Sprache eigentlich her und wie hat die sich entwickelt? Ja, und da ist die alte Vorstellung, ist, Sprache sei etwas Kognitives. Ja. Das ist ungefähr so veraltet, und das ist immer noch in der Linguistik vertreten und wird so gelehrt, das ist so veraltet, als würde ich sagen, Gedanken sind etwas Kognitives. Was ja völlig obsolet ist, das wissen wir inzwischen. Ja, auch in der Neuropsychologie hat sich herauskristallisiert, nein, Gefühle sind der Motor der Gedanken. Ja, und selbstverständlich ist das Gefühl auch der Motor der Sprache. Wenn ich kein Gefühl zu etwas habe, dann ist es mir egal, dann muss ich jetzt nicht über dieses Objekt hier sprechen, es ist mir egal. Kurzum, ein Säugling hat also eine Sprache, es spricht mit seiner Mutter über die Chakren, über die Gefühle und wechselwirkt mit ihr. Und hofft, genau wie du es beschrieben hast, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf, hofft natürlich, dass da ein Kommunikationsprozess geschieht. Man sich diesen energetischen Ball sozusagen hin und her spielt und die Mutter auch empathisch fühlt, was das Kind braucht. Und diffizil, genau, subtil darauf eingeht. So, jetzt lässt sie das Kind schreien. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Die kapiert, das ist ungefähr so, als würde ich mit dir reden und du hörst, du sagst so, also ich höre dich gar nicht. Ja. Und wie ein kleiner Astronaut auf einem fremden Planeten gelandet, der merkt, kein Mensch versteht mich hier. Ja. Was ich hier rede, ist Kauderwelsch für die. Versucht man sich dann immer vehementer bemerkbar zu machen. Also man fängt dann an mit Gesten oder so. Oder man fängt zum Schluss an zu schreien. So, Hunger, Hunger. Um das zu bekommen, was man braucht. Weil ein Baby ist ja abhängig von der Mutter. Es kann sich ja nicht selbst versorgen. Und da passiert im Grunde schon der Bruch. Deswegen habe ich, glaube ich, also deswegen haben wir Menschen den Kontakt zu den Energien verloren als Säugling. Denn da sagen wir, aha, diese universelle Sprache der Empathie funktioniert ja nicht. Mich hört ja keiner, also höre ich auf, diese Sprache zu sprechen. Ja? Ich muss mich so verständlich machen, dass ich gesehen und gehört werde. Also schreien hilft, ja, irgendwie wirklich krasse Gesten helfen. Ja? Dann kapieren die meine Emotionen, weil wenn ich subtil mache, wenn ich flüster oder leise spreche, kapiert es ja keiner.
Ja.
Und das zieht sich dann einfach immer weiter durch. Ja? Kinder, die empathisch sind, mögen Kinder, die empathisch sind. Kinder, die unempathisch geworden sind, suchen sich meistens Spielkameraden, die dann auch unempathisch sind. So findet dann Gleiches zu Gleichem. Der Zustand zementiert sich dann komplett in der Pubertät, ja, als Ablöseprozess dann von den Eltern. Und das, was sozusagen energetisch nicht geheilt wurde zu diesem Zeitpunkt, sondern als Schatten etabliert wurde, bleibt dann auch Schatten. Und das, was an fehlender Empathie etabliert wurde, das bleibt dann eben meistens auch ein Leben lang vorhanden. Es sei denn, wir bringen da Bewusstsein hinein und lösen den Knoten auf.
Ja, und eigentlich beschreibst du, was ist unser Dilemma, dass wir uns komplett von unserem wahren Selbst getrennt haben. Ja, also diese energetische Kommunikation ist ja etwas, was wir natürlich mitbringen, aber weil es die Generation vor uns und die davor es vergessen hat, vergessen wir es auch. Und wenn wir Glück haben, erinnern wir uns irgendwann. Und würdest du sagen, der Grund ist auch, ich meine, in Deutschland zum Beispiel haben wir in der Ahnenreihe zwei Weltkriege erlebt sozusagen, ja. Und ich glaube, auch das hat unsere emotionalen Muster stark beeinträchtigt. Oder würdest du sagen, das spielt keine Rolle?
Absolut, ja. Das war im höchsten Maße traumatisch, die beiden Weltkriege. Und das hat sich als Muster extrem stark festgesetzt. Also ich bin noch immer, also ich weiß es aufgrund der Blockade und Traumata, die ich bei mir aufgearbeitet habe, dass da waren mal locker 70% von meinen Eltern übernommen, ja. Und das waren Kriegstraumata,
Okay, ja.
ja. Ja. Und meine Eltern sind im Grunde massiv kriegstraumatisiert immer noch. Also, und das ist ja einfach symptomatisch sozusagen für eine ganze Generation und Gesellschaft. Also das ganze deutsche Wesen kann man nur begreifen, also wie die deutsche Psyche funktioniert und woran wir kranken sozusagen, dann kann man das nur begreifen, wenn man nicht vergisst, dass da diese beiden Weltkriege waren. Diese massive Kränkung also der Versailler Vertrag im Ersten Weltkrieg war eine massive Kränkung für Deutschland. Und darauf hat ja wiederum Hitler aufgebaut. Also Traumata erzeugen Traumata. Ja? Und traumatisierte Menschen traumatisieren andere Menschen. Das darf man nicht vergessen. Hitler war nur möglich, psychologisch gesehen jetzt, weil seine Rede und seine Predigten auf fruchtbaren Boden fielen einer zutiefst und auch zu Recht gekränkten deutschen Psyche. Das war unverschämt, was uns damals sozusagen also im Ersten Weltkrieg da aufgepfropft wurde als Zahlung. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Milliarden Goldmark wir da zahlen sollten. Das war eine absurde Summe. So als müsste heute Deutschland irgendwie 3.000 Billionen zahlen oder 3.000 Milliarden oder so zahlen irgendwie. Ja, also psychologisch war Hitler also nur deswegen möglich, weil er eben eine Wiedergutmachung dieser Kränkung sozusagen versprochen hat. Und nachdem wir den Krieg dann verloren haben, kam es zur großen Selbstwertkrise, die kompensiert wurde wie Wirtschaftswunder, kaufen, ja, kaufen, kaufen, ja, so leisten, was da schaffe, schaffe Häusle baue. Ja, meine Mutter kommt aus dem Schwabenland, bei denen ist es ganz krass. Also ein Schwabe fühlt nichts, ne? Also Gefühle gibt es nicht, ne? So, also und das ist also symptomatisch für ganz Deutschland gewesen nach dem Krieg. Und deswegen haben wir jetzt so viel aufzuarbeiten, ja. Die Traumata sind somit das Wichtigste, was man aufarbeiten kann.
Okay, und du beschreibst zum Beispiel, dass unser Selbstwert auch eine starke Korrelation zu unserem Immunsystem hat. Also das bedeutet, dass es unser psychisches Immunsystem, sagst du immer, und alte Kränkungen haben immer einen Bezug zu aktuellen Krankheiten. Kannst du das nochmal beschreiben?
Ja, also da habe ich eigentlich schon viele Vorträge drüber gehalten, aber dann mache ich es mal ganz kurz. Also der Selbstwert ist eben das Zentrum vom Vitalchakra, also im Unterbauch, ja, 3 Finger breit ungefähr unterhalb vom Bauchnabel. Und der Selbstwert ist eben die Schaltzentrale unseres psychischen und physischen Immunsystems. Und das psychische Immunsystem, das hat gelitten, weil wir uns vor den Eltern gar nicht schützen durften. Also wenn ich zum Beispiel meine Eltern nicht hassen darf, nicht wütend auf meine Eltern sein darf, heißt das im Klartext, mein psychisches Immunsystem darf sich vor diesem Angriff, der da gerade geschieht, auf meinen Selbstwert nicht schützen. Wenn, ja, Kinder sagen ja, ich hasse Mathe. Ja, aber musst du trotzdem machen. Ja, ich hasse meinen Lehrer. Tja, du musst trotzdem zu dir hin. Du bist dir ausgeliefert. Ja? Du bist klein, sie ist groß. Also da geht es alles schon los. Und da wird das Minderwertigkeitsgefühl eingeimpft und dann immer weiter kann das aufreißen. Und deswegen brauchen wir, das ist eigentlich für mich die wichtigste Aussage, denn ich würde heute gerne mehr so über das Positive reden. Also wo geht denn die Reise hin? Wo können wir denn, ja, wie können wir denn die Gesellschaft und uns selbst, den eigenen Lebenswandel und die Gefühlswelt besser gestalten? Also wir brauchen ein komplett neues Schulsystem, was begreift, dass Erziehung immer Beziehung ist und eine Beziehung immer auf Augenhöhe sein sollte. Also dass wir den Kindern als spirituelle Wesen oder zumindest einfach als im besten Sinne kleinen Menschen begegnen, einfach als Menschen, ja, die müssen nichts werden, die sind schon alles, ja, und die bringen ganz viel mit, was zur Blüte gebracht werden muss. Wirklich, ich finde das Bild der Blume immer am schönsten, ja, das ist, ob eine Blume blau ist oder rot, das kannst du als Gärtner nicht entscheiden, das hat die Blume schon in sich drin. Und so ist es bei den Kinderseelen auch. Also du, ja, was dieses Kind werden möchte und was es auch, also auch spirituell in unserem Leben darstellen will, was es uns schenken möchte, an Energien in diese Schöpfung hineinbringt, als Geschenk für alle, das können wir nicht vorgeben. Das weiß das Kind, das fühlt das Kind, wenn es sich öffnen und zeigen darf. Ja, und wir ihm sozusagen einfach, wie ein guter Gärtner das eben auch macht, einfach alles zur Verfügung stellen, was es braucht, damit es ideal wachsen und gedeihen kann. Und das hat mit uns, unserem alten Denken, dieser Leistung, die man bringen muss, ja, dass man was darstellen muss, ja, dass man was sein muss, was vielleicht gar nicht zu einem passt, damit hat das nichts mehr zu tun. Und deswegen müssen wir unser Schulsystem, unsere Erziehung und unsere Universitäten, das müssen wir komplett alles überdenken und neu gestalten. Da ist die momentane Situation in Deutschland vielleicht gar nicht so schlecht, dass ja Homeschooling so viel jetzt betrieben wird und Homeoffice und so, ja. Dadurch wird die Verantwortung ja sehr stark in die Hände des Einzelnen gelegt. Das hat durchaus Vorteile.
Ja, das stimmt. Und du sagst, du würdest gern darüber sprechen, wie wir in die Heilung kommen. Und du hast in deinem Buch, beschreibst du ganz ausführlich, dass Selbstempathie der erste Schritt ist, um überhaupt mit anderen empathisch sein zu dürfen.
Genau.
Also ich muss heil sein, damit ich auch mit anderen mitschwingen kann, sozusagen. Ja.
Zumindest solltest du dich wohlfühlen. Also wenn wir Empathie überhaupt empathischer werden wollen, dann müssen wir den Herzraum zurückgewinnen. Genau. Also, ja.
Und wie mache ich das? Also Selbstempathie, mir kam noch ein Pling-Erlebnis, als ich das gestern mich darauf vorbereitet habe. Und zwar dachte ich, Selbstempathie ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Ja, Selbstliebe kennt jeder, davon sprechen wir ganz häufig. Aber du sagst, es ist auch so wichtig, Selbstempathie, selbst mitfühlend mit seinem Hass zu sein. So, wenn ich mir das angucke, kann ich sagen, ja, ich kann mitfühlend mit meinem Hass sein, weil ich jetzt verstehe, wo es herkommt. Aber ihn zu lieben, ist eine andere Sache, fällt mir vielleicht schwerer, ja. Und deswegen dachte ich, ist Selbstempathie eigentlich der erste gute Schritt, wirklich da für mich Mitgefühl zu entwickeln. Kannst du nochmal beschreiben, wie... ja, was Selbstempathie eigentlich bedeutet. Wo fangen wir an, wenn wir wissen, wenn wir spüren, wir sind gar nicht selbstempathisch mit uns?
Ja, sehr gerne. Also, das wichtigste Chakra, um mehr Empathie für sich und für andere zu entwickeln, sagte ich ja, ist das Herzchakra. Das heißt, da geht die Reise los. Wir senken die Aufmerksamkeit vom Kopf ins Herz. Und wir müssen da nicht unbedingt etwas heilen, aber wir sollten uns im Herzen wohlfühlen. Ja, und das können wir gestalten. Das kann jeder schaffen, wenn er genügend Energie und Aufmerksamkeit dorthin lenkt, dass er einfach erlaubt, dass seine Aufmerksamkeit im Herzen ruht und bleibt, weil die wird eventuell am Anfang wie so eine Boje, die man unter Wasser zieht, immer wieder nach oben ploppen wollen, ja, in den Geist. Wir bleiben im Herzen und weiten das Gefühl für den eigenen Körper aus. Also idealerweise hat man das Gefühl, ich bin hier im Herzen zentriert, aber alles ist weich. Und alles fühlt sich auch wohl an, also 360 Grad. Hinter mir fühlt es sich gut an und da drückt nichts auf den Rücken oder so. Ja, auch die Schultern sind entspannt. Ja, die Brustwirbelsäule ist entspannt. Also und links und rechts sozusagen, wo die Lungen säßen, jetzt organisch, aber noch weiter ist das Wohlgefühl, geht über den physischen Körper hinaus. Also da geht so die Reise hin. Das ist so wie so ein wolkiges, weiches, schönes Gefühl ist. Wenn ich kann, das wäre perfekt. Dann nehme ich sogar die Quelle meiner Liebe in die Hände, also das Zentrum meines Herzchakras. Das ist natürlich die Quelle meiner Liebe. Die nehme ich in die Hände und erfühle, taste ihre Form. Einigen wird das relativ schnell gelingen. Dann können sie sozusagen wie so eine kleine Sonne in Händen halten. Und ab da können sie sogar schon ihre Liebe leuchten lassen, in welche Richtung auch immer sie möchten. Anderen wird das überhaupt nicht gelingen, weil die Blockaden einfach zu stark sind. Jetzt geht's los. Auch bei der Selbstempathie, das ist ja einfach mal das sich selbst fühlen und empathisch für sich selber sein, gilt das Prinzip, das auch später gilt, wenn wir die Fremdempathie betreiben und üben, nämlich die 50-50-Regel. Was ist die 50-50-Regel? Egal, womit wir Kontakt aufnehmen, ob das ein Schatten von jemandem anderen ist oder auch dann mein eigener Schatten, du hattest jetzt den Hass erwähnt. Wenn ich mir meinen eigenen Hass angucken möchte, gilt auch die 50-50-Regel. Was heißt das? Ich fühle mich immer zu mindestens 50% gut. Ja? Also ich nehme für mich und mein Wohlgefühl immer mindestens 50% ein. Was heißt das jetzt konkret? Im Herzraum erfühle ich also meine Liebe. Ich mache es mir bequem und gemütlich im eigenen Herzraum. Und jetzt kann ich einen Schatten von mir einladen oder vielleicht spüre ich ihn ja auch schon direkt, ja wie auch immer, sich vor mir zu zeigen. Immer auch gerne vor uns, ja, nicht hinter uns. Das macht das Arbeiten leichter, weil alle unsere Sinne nach vorne ausgerichtet sind. Biologisch, und da haben wir uns energetisch angepasst. Vor uns darf sich der Schatten zeigen und sozusagen das Maximum, was der Schatten in meinem Herzraum füllen dürfte, wären 50%, dass ich quasi ein bisschen wie gespalten bin. Ja? Aber es dürfen auch einfach nur 30% und 70% sein, zum Beispiel Wohlgefühl. Ja? Wichtig ist eben, das Wohlgefühl, das eigene Wohlgefühl immer an die erste Stelle zu setzen. Also es darf mir gut gehen und dann kommt etwas, lade ich etwas ein in mein Herz, wegen dem es mir vielleicht nicht so gut geht. Ja? Dadurch bin ich sozusagen geschützt und kann dadurch natürlich auch viel wohlwollender an den Schatten herangehen. Wie du gesagt hast, viele haben Probleme, liebevoll ihrem Hass zu begegnen. Na klar, weil wir das nie, never ever erlebt haben. Die Eltern haben uns das komplett anders vorgelebt. Ja, jetzt geht's aber los. Wenn ich mich wohlfühle und mein Hass vor mir erscheint, dann kann ich ja zumindest mal mir vorstellen, ja gut, aber es dürfte ihm gut gehen. Ja, also ich gönne ihm alles, was er braucht. Ja, das ist ja unser Satz in der Qi-Heilung. Nicht ich gebe, sondern ich gönne ihm. Also sozusagen wie ein Tier, was ich sonnen darf und ich scheue es nicht sofort weg oder so. Ja? Also ich gönne ihm alles, es darf ihm gut gehen. Da fängt ja Wohlgefühl und das Wohlwollende schon an. Dass ich mir überhaupt mal nur vorstellen kann, einem negativen Gefühl in mir, einem Schatten in mir, darf es überhaupt rein theoretisch vielleicht auch mal nur gut gehen. Der darf vielleicht bekommen, was er braucht. Ja?
Ja.
Und dann kommt er die Weichheit rein und die positive Energie kann sozusagen hineinfließen, hineinströmen und aus dem Schatten wird dann zunehmend Licht.
Ja, und ich glaube, wenn man seinen Hass spürt, dann ist man schon, sage ich mal, relativ weit in sich gegangen, weil, also ich habe gespürt, dass es sehr subtil eigentlich nur wahrnehmbar ist, ja, bis man irgendwann denkt, hey, das ist doch Selbsthass oder was soll das, ne? Aber darauf kommt man erstmal nicht, wenn an der Oberfläche ja die Rolle gut gespielt ist oder so. Und jetzt ist die Frage, bevor ich dieses Wohlgefühl überhaupt spüren kann, zu 50%, ist nicht die Voraussetzung auch, dass ich ein positives Selbstbild von mir habe? Eigentlich aber auch etwas, was ich in unserer Leistungsgesellschaft schwerlich ja, mitbekommen habe. Also das bedeutet, dass ja mein Selbstwert oder mein Selbstbild auch darüber entscheidet, wie ich mein Leben lang mit mir umgehe, ob ich mich ständig verurteile oder ob ich sage, okay, hast du gut gemacht, jetzt mal platt ausgedrückt. Ja, also es ist der erste Schritt, dass wir auch neu denken müssen, wie schaue ich auf mich oder wie, ja.
Ja, aber das ist mir jetzt zu kognitiv, weil wenn wir wenn man so anfängt, ja, dann ist die Antwort immer nein. Darf es mir gut gehen? Nein. Habe ich es verdient? Nee, ne? Also deswegen ist es so wichtig, da ein Erlebnis draus zu machen. Also weg vom Kopf, ja, also Kopf aus, Herz an und einfach sagen, gut, ich mache halt kleine Schritte. Es reicht wirklich, aber das sollte ich auch für mich zurückgewinnen, den Herzraum zu spüren.
Okay.
Punkt. Also, und aber auch davon nicht abzuweichen. Nicht zu sagen, so, ah, das habe ich jetzt 5 Minuten versucht, hat nicht geklappt, das lasse ich jetzt mal lieber. So hat funktioniert für mich nicht. So, ja, das geht nicht, ne? Ich sage mal, man kann nicht 30 oder 50 Jahre was falsch machen, dann 5 Minuten mal was richtig und dann hoffen, dass es jetzt die nächsten 30 Jahre richtig läuft. Also, das ist schon ein Prozess und den Herzraum zurückgewinnen ist wichtig, weil das kriegt jeder sehr schnell hin. Egal wie krass man blockiert ist, egal wie stark man gespalten ist, selbst egal wie sozusagen marode der eigene Selbstwert ist, das spielt keine allzu große Rolle. Den Herzraum kann man relativ flott für sich zurückgewinnen und da eine Wohlfühlzone schaffen, wie so ein Basislager sozusagen, ja. Nicht für den Aufstieg, sondern für den Abstieg dann zu den anderen Chakren. Und das, was es braucht, ist eben dieses, indem ich hereinspüre und einfach sage, meine Erwartungshaltung ist ja, ah ja, mein Herz darf sich gut anfühlen. Damit tue ich mir ja selbst schon was Gutes. Wenn ich jetzt hergehe, wie du es gesagt hast, so, ja, aber muss ich jetzt nicht vorher den Komplex heilen, damit ich mein Herz fühlen kann, der mir verbietet, dass ich mein Herz fühle und so, ja? Ja, dann ist das so. Weil ich es jetzt beim Namen gerufen habe. Weil ich denke, ja, ich denke an meinen Komplex und dann kommt der Komplex natürlich hoch, ja. Oder ich denke an die Instanz, die mir verbietet, dass ich mich wohlfühlen darf, ja, dann kommt die auch. Das ist wie mit dem rosa Elefanten. Denk nicht an den rosa Elefanten, ja. Denk jetzt nicht an den Schatten, der dir verbietet, dass du dein Herz fühlst. So, deswegen, das lieber lassen, das ist zu mental. Und der Kopf hat insofern Macht, weil er da sind wir im Raum der Sprache übrigens, ne? Indem wir Dinge benennen, können wir sozusagen Wolken greifen, sage ich immer. Ja? Also etwas, das unfassbar war, können wir plötzlich begreifen, einfach weil es einen Namen hat. Ja? Und das ist im Energetischen 1:1 zu verstehen. Also man sollte keine Angst vor den eigenen Gedanken haben, aber wenn man an etwas denkt, erzeugt man damit Resonanz. Und was dann emotional da dran hängt, kommt vielleicht dann mit. Ja? Fühlt sich ja angesprochen. Ja? Sagt, ah, er redet von mir. Worum geht's? Werde ich gebraucht? Soll ich was tun? Ja, also, und das muss man begreifen. Deswegen muss man das, um da wirklich eben Licht reinzubringen, weil man sich nicht glücklich denken kann, aber man kann sich glücklich fühlen. Also, sollte man eben über die Gefühle gehen.
Ja, okay. Und das hat mir jetzt auch noch mal extrem Klarheit gebracht, weil du sagst, man kann sich nicht glücklich denken. Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, da wird auch viel, ja, postuliert, wenn deine Gedanken sind verantwortlich für dein Glück. Aber das, was eigentlich ja in uns hochkommt, steigt ja aus der Tiefe hoch, nicht? Ja, und der Kopf macht was damit. Also das, ja, finde ich, ist eine wunderschöne Übung, dass man sagt, gerade in der jetzigen Zeit, versuch doch einfach wirklich im Alltag zu 50% in deinem Herzraum zu bleiben, in deinem Wohlgefühl. Also
ja.
ich glaube, das ist ein super Anfang. Und ja, das, ja,
Genau.
sehr schön.
Sobald der Herzraum dann zurückgewonnen ist, ja, dann geht es sozusagen weiter und wir können eben verschiedene Blockaden auftauchen lassen, die wir dann integrieren und heilen. Und sozusagen von dieser positiven Basis aus, die eben emotional ist und nicht mehr kognitiv. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ich denke nicht mehr über meine Probleme nach, ich fühle sie und kann sie sozusagen dadurch auch heilen. Weil das Herzchakra, das Herz heilt den Kopf, nicht umgekehrt, sage ich immer, ne? So, und so, das heißt also, ich habe jetzt auch eine ganz andere Basis und Möglichkeit, mit meinem Schatten zu arbeiten. Und ab da, vielleicht sollten wir darüber noch reden, kann ich Projektion eben reduzieren, die sich, wenn es um Fremdempathie, immer sehr stark aufdrängt. Denn, soll ich das ausführen? Ja, also wenn wir empathischer werden, also wenn wir dann sozusagen jetzt uns von Herz zu Herz verbinden wollen, jetzt, das ist ja naheliegend, das jetzt zu wollen. Jetzt Empathie ist also die universelle Sprache. Na gut, dann her damit. Ne? Ich würde gerne alle Sprachen des Kosmos sprechen. Ja, so, also wie geht das denn jetzt? Ja, dann funktioniert das folgendermaßen: wieder über das Herz. Also man spürt in das eigene Herz hinein. Und nehmen wir jetzt mal einen anderen Menschen, das finde ich jetzt gerade irgendwie ganz schön. Es geht aber auch mit dem Haustier, Katze, Hund, ja. Hauptsache, man hat mehrere Minuten, ja, Zeit und der andere rennt nicht weg oder so, ja. Und dann strahle ich von meinem Herzen, strahle ich das Herz des anderen mindestens 10 Sekunden lang an. Das Bild dafür wäre hier wie diese kleine Sonne im Herzen, die dann leuchtet und die Leute zum anderen hin, oder wie ein Scheinwerfer, der zum anderen hinstrahlt. Ja, das muss ich nicht, ich muss nicht wissen, wie das geht, aber ich kann es vielleicht fühlen. Das wirklich, am Anfang ist vielleicht das Körpergefühl so, und dann ist es irgendwie so, ploppt da sowas auf oder wird weicher, ja. Und wenn ich sensibel bin, dann spüre ich vielleicht sogar eine Verbindung zu dem anderen. Ja? Mhm. Energetisch verbindet sich dann die Aura. Ja, und zwei Energiesysteme, die vorher voneinander getrennt waren, verbinden sich. Zunächst mal einfach von Herz zu Herz, das reicht völlig. Die anderen Chakren kann man auch nehmen, aber von Herz zu Herz reicht völlig. Und jetzt kann ich sozusagen erlauben, dass ich zum Beispiel eine Blockade von jemandem anderen spüre, die nicht meine eigene ist. Warum eine Blockade? Ich kann natürlich auch positive Gefühle tauschen. Aber positive Gefühle sind nicht blockiert. Und das heißt im Klartext, also wenn sie es wirklich als positive Sensation und Erlebnis fühlbar sind, dann sind sie ja nicht blockiert, sondern sie sind ja dann frei, ja. Und dadurch haben sie sowas wie Sonnenlichtcharakter, ja, oder eine Welle, ja. Und das heißt im Klartext, das hat keine konkrete Form, die ich irgendwie fassen könnte oder so, ja. Das heißt, es ist leichter, klein zu starten, indem ich zum Beispiel sage, wenn ich Kontakt zu der Quelle meiner Liebe habe, kann ich zum Beispiel erlauben, dass ich jetzt mal die Quelle meiner Liebe, also der Kern von meinem Herzchakra, diese kleine Sonne hier innen drin, die darf sich jetzt mal zu 100% so anfühlen wie die Quelle der Liebe vom anderen. Dann tausche ich einfach mal. Ja? Und guck mal, was sich dann verändert. Wird es kälter oder wärmer? Wird es weicher, flauschiger oder eher kompakter und fester? Ja, alles ist gleich gut. Nicht werten, einfach fühlen. Mhm. Und je nachdem, wie sensibel der andere ist, wenn der auch schon Kontakt zu der Quelle seiner Liebe aufgenommen hat, kann der vielleicht bestätigen, was ich jetzt gerade wahrnehme. Diese Formen, das ist halt so, da kann ich nichts Tröstendes sagen, sind am Anfang immer ein bisschen abstrakt, weil die energetische Welt wie die physische Welt um uns herum eben in bestimmten Mustern arbeitet, also eben in so Kugelformen meistens, ja, die aber auch zerknäult sein können, und dadurch bekommen sie so asteroidenartige Strukturen, so ein bisschen mehr wie so ein Weltraum. Ja. Da haben wir viele diese Planeten, die sind alle so kugelig, und die Sonnen, ja, und dann schwirren da aber auch alle möglichen asteroidenartigen, zerklüfteten Objekte rum. Also der Energiekörper hat viel wie mit dem Weltraum zu tun, ja, oder ist sehr ähnlich dem Weltraum, weil es keine Gravitation gibt, sind die Objekte sozusagen immer so kugelig. Und genauso wie eben solche abstrakten Objekte kann man sich das aber eben beschreiben und erfühlen und ertasten. Also man kann fühlen, ist es warm oder kalt, ist es rau oder glatt, ja, wie groß ist das Objekt, ja, ist es so groß oder so groß, ja. Und da geht dann die Reise los. Ja, dann kann ich auch spüren, was ist das emotional, was macht das mit mir? Denn das müssen wir jetzt natürlich auch klar trennen. Wir haben eine energetische Seite. Wir können energetisch empathisch sein. Das ist das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Das ist ja rein energetisch. Und wir können emotional empathisch sein. Das heißt, dass wir jetzt aus diesen Energien quasi Gefühle machen. Ja? So. Als Anfänger werde ich das immer mischen. Ist so. Einfach akzeptieren. Macht nichts. Ja? Das heißt, im Klartext, ich werde die Quelle der Liebe zum Beispiel tauschen. Meine Quelle der Liebe fühlt sich jetzt so an wie bei dem anderen. Und dann merke ich so vielleicht so, die ist kalt. Die ist schwerer, ist glatt. Meine war vorher so ein bisschen weicher, flauschiger. Jetzt ist das plötzlich so wie so ein bisschen wie so, fast schon wie so Eisen oder so, ja. Und ja, wenn ich da so reinspüre und das als Gefühl, oder wenn ich da so reinspüre und das als Gefühl aktiviere, macht es mich so ein bisschen traurig, zieht mich so runter oder so, ja. Mhm. So, dann weiß ich also, aha, das ist Trauer, ja. Mhm. Und so lernt man die Gefühle neu lesen und diese Palette der Gefühle neu kennen. Jetzt sagte ich ja, wollen wir die Projektion reduzieren, denn das ist sozusagen das, was am meisten geschieht am Anfang. Was ist Projektion? Wenn ein eigener Schatten im Herzen existiert, den ich jetzt vorher nicht gefühlt habe, nicht wahrgenommen habe, gehe ich also in mein eigenes Herz, der Schatten dehnt sich aus. Und wenn ich jetzt etwas einlade, sich in meinem Herzen zu zeigen, was eigentlich vom anderen kommen sollte, lade ich eigentlich gerade meinen eigenen Schatten zu mir zurück ein. Ja, also ich hole mir dann meinen eigenen Schatten zurück und unterstelle jetzt dem anderen, dass er so fühlt, wie ich eigentlich fühle. Das ist Projektion. Ja, also ich sehe das eigene im Fremden. Und unterstelle jetzt dem anderen zum Beispiel, ah, du bist aber traurig, ich spüre deine Trauer genau, ich bin so empathisch, ich spüre deine Trauer ganz, brauchst gar nichts sagen. Aber in Wirklichkeit spüre ich nur meine eigene Trauer, ja, die ich dem anderen jetzt unterschummeln will. Ja, und er sagt so, nee, traurig bin ich nicht. Ja, hinzu kommt natürlich, dass die Menschen so unbewusst sind, dass sie oft ihre eigenen Gefühle gar nicht so richtig spüren können. Und das macht es dann zu einem gigantischen Mischmasch, wo sich keiner mehr auskennt und klar sieht. Ja. Das ist so. Da müssen wir durch. Nur indem wir selber klarer werden, wird das dann auch klarer beim anderen oder für uns selbst einfach zunächst mal. Denn das erlebe ich auch immer wieder. Also viele denken immer, jede Weisheit, die sozusagen von meinen Lippen tropft, sozusagen, wird dankbar aufgenommen von der Menschheit und so. Aber so ist das ja gar nicht. Also viele Diagnosen, die ich stelle, muss ich sehr anpassen an die Person, mit der ich gerade spreche. Also einer 83-Jährigen, die unter Arthrose leidet, zu erklären, dass ihre Wut jetzt daran schuld sein soll, dass sie Arthrose hat, ist mitunter recht kompliziert. Ja. Weil die wird sagen, ich wütend, nee, hallo Mann, also Wut spüre ich seit Ewigkeiten nicht. Und dann sage ich immer, ja, weil sie die nicht spüren, ja, ist es eben in den Körper verdrängt. Und so kann man dann langsam das erklären. Aber kurzum, worauf ich hinaus will, ist, man als Anfänger, ja, wenn man da jetzt wirklich startet, auch mit Empathie und sich zu verbinden, muss man wirklich entspannt bleiben und Fehler sind vorprogrammiert und vor allem darf man nicht erwarten, sofort begeistert von seiner Umgebung bestätigt zu werden in dem, was man da empathisch fühlt.
Ja, und eigentlich sind wir genau an diesem Schritt, ja, dass es eigentlich Zeit für uns Menschen ist, wieder zu leben, was wir sind, also erstmal zu lernen, damit wir es leben können. Denn wie ich kürzlich selber erst gelernt habe, sind wir ja die ganze Zeit energetisch, emotional miteinander verbunden. Das heißt, es macht total Sinn, dass ich anfange zu lernen, was ist denn wirklich meins und was kommt da von dem anderen reingeschwappt. Ja, genau. Wo ich dann automatisch denke, das ist meins. Ja, vielleicht bin ich zum Beispiel die Trauer. Vielleicht ist es wirklich von dem anderen und dann frage ich mich, was ist denn jetzt gerade los mit mir? Also einfach, egal um welche Gefühle es geht, dass wir einfach lernen zu unterscheiden und dass wir sogar das Wissen haben, dass das möglich ist. Ja, also das war mir ja auch neu, sage ich mal, relativ neu, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle alles ständig ineinander strömt und wir da einfach lernen müssen, das zu unterscheiden, ja.
Genau. Das ist eigentlich somit am Anfang das Hauptproblem. Da das Individuum, also das Ich, ja, die eigene Seele und der eigene Selbstwert eben nicht gefördert wurde als Kind, haben wir eigentlich nie gelernt, uns selbst zu verwirklichen und uns selbst zu fühlen. Und wie das eigentlich auch miteinander wechselwirken sollte. Dass sich zu fühlen auch immer eine sich verwirklichen bedeutet. Es kommt in die Wirklichkeit. Es wird wirklich. Und daher kommt ja auch Wahrnehmung. Es wird wahr. Ja? Ich sage, es ist wahr, also ist es meine Wahrnehmung. Ja? So. Und dadurch, dass wir sozusagen nie gelernt haben, dass 100% Ich sein 100% Wohlgefühl bedeutet. Es war ja immer genau umgekehrt. Sei nicht du selbst, sei anders als du bist. So wie du bist, bist du nicht richtig. Und so wie du fühlst, nee, also du fühlst völlig falsch. Also nein, deine Lehrerin, die mag dich. Wieso sagst du denn, dass deine Lehrerin dich mag? Wie kann ein Elternteil behaupten, ja, ich meine, wie wir mit Gefühlen umgehen, ja, das Kind sagt, die Lehrerin mag mich. Warum sollte das Kind lügen? Es hat auch Interesse daran, ja. Statt jetzt als Eltern zu fragen, ja, warum fühlst du so? Ja, oder ja, gib mir dieses Gefühl, ja, sprich darüber, ja. Interessant, dass du so fühlst. Gar nicht schlimm, dass du so fühlst, sondern interessant, ja. So, deckeln wir immer Gefühle, nein, du fühlst falsch. So, und das haben wir alles auch in uns, das ist so. Ja, das haben wir in uns und das müssen wir erstmal Stück für Stück, das dauert vielleicht Jahre, wirklich lösen, sich erstmal selber fühlen, dann sich selbst sein lassen im besten Sinne. Ich darf so sein, das ist in Ordnung, so wie ich bin. Und dann im nächsten Schritt sogar, es ist toll, so wie ich bin, es ist mit Wertschätzung, ja, Hass ist was Wundervolles, ist eine kosmische Kraft, ist wie Shiva, ist eine Gottheit, ja, Wut ist ja fantastisch, ja? Ist ja großartig, dass ich wütend sein kann, dann werde ich ja nie wieder krank, ich mache jeden Bacillus platt, ich kann meine Körpertemperatur selber regulieren, wenn ich irgendwie merke, ich habe einen Infekt, dann mache ich mir selber Fieber, Ja, einfach auf Kommando, mache ich mir selber Fieber und schon ist das alles geplättet. Ist ja fantastisch, ja. So, also wir lernen das vegetative Nervensystem zu steuern, wir lernen unser Immunsystem zu steuern und all das ist nur möglich, wenn wir uns mit dem vermeintlich Bösen und vermeintlich Negativen versöhnen. Und das wurde uns aber nicht beigebracht.
Ja, beziehungsweise wurde es ja dadurch auch erst böse gemacht, ja. Wir hätten ja vielleicht, wenn wir einfach so sein dürften, gar kein Thema damit, ja. Wir haben es, unsere Gesellschaft hat es zum Thema gemacht. Und du hast vorhin die Energiebälle erwähnt und deswegen möchte ich kurz eine Frage stellen. Meine Tochter, die ist 4, stand letztens vor mir und zeigte so und sagte: Guck mal, Mama, ein lila Ball. Da war natürlich nichts und deswegen konnte ich schlussfolgern, dass es vermutlich energetisch irgendwie ist. Und ich sage: Oh ja, schön, ich sehe ihn nur leider nicht, aber ich glaube dir, dass er da ist. Was war das?
Ja, wahrscheinlich, ich kann das jetzt auch nicht wissen, aber wahrscheinlich hat sie energetisch was erzeugt und wollte prüfen, ob du es auch wahrnimmst.
Ah ja.
Ob du hellsichtig bist sozusagen oder nicht.
Ja.
Und so, gut, dass du sie daran bestätigt hast, auch gut, dass du ehrlich warst, jetzt zu lügen, so, oh ja, ich sehe ihn. Toll.
Ich hätte ihn aber so gern gesehen, ja. Ich dachte so, oh Gott, ist das schön, aber ja.
Ja, kommt, ne? Also die Empathie ist ja, hatten wir ja schon gesagt, die Empathie entspricht auch dem dritten Auge, ja, also dass wir eben erstmal fühlen und dann sehen, ja, so rum wird es richtig rum. Die Leute wollen immer erst sehen und dann fühlen, aber das ist Quatsch, ja. Da sind wir wieder beim Glücklichdenken, ja. So, und die Kinder sind alle, ich sag ja, also ein Kind ist hellsichtig, die meisten zumindest, ja, oder zumindest hellfühlig. Die sind im höchsten Maße empathisch. Und nochmal, die Empathie ist etwas Kosmisches. Es ist eine Sprache, mit der die Natur sozusagen auch untereinander artübergreifend kommuniziert. Und wie wir eben auch als Kinder uns verbunden fühlen mit der Umwelt, empathisch alles fühlen, was um uns herum vor sich geht. Und dadurch, dass ein Kind erstmal nicht wertet, ist ein Kind damit auch erstmal ausgesöhnt. Das ist sozusagen gar nicht schlimm, dass da irgendjemand traurig ist. Es ist auch nicht schlimm, dass jemand Angst hat oder so. Weil die Kinder sind mit ihren eigenen Gefühlen noch sehr im Reinen. Und dann Stück für Stück für Stück verlieren die dieses Selbstvertrauen und ja, diese Wertschätzung den ganzen Gefühlen gegenüber. Plötzlich ist das nicht in Ordnung, traurig zu sein. Plötzlich ist es nicht okay, Angst zu haben. Man muss ja jetzt groß sein und stark sein in der Schule und so weiter. Und so entstehen dann die Komplexe, ne, die sozusagen Bereiche unseres Energiekörpers, die wir nicht fühlen sollen und mit denen wir dann eben auch nicht Empathie empfinden. Wir haben kein Mitgefühl mit diesen Bereichen unseres Energiekörpers. Und das ist vielleicht noch ein wichtiger Bereich. Also, warum fehlt es uns an Selbstempathie? Weil es uns im Grunde auch an Fremdempathie fehlt und umgekehrt. Das ist keine Einbahnstraße, sondern wo es an Fremdempathie fehlt, fehlt es auch an Selbstempathie. Bereiche, die ich nicht fühlen darf, sind auch Bereiche, die ich anderen unbewusst verbieten werde zu fühlen. Ja, das soll man nicht fühlen. Da fühlst du falsch oder da musst. Nein, also das da kann man jetzt so aber nicht sagen, was du gerade. Ja, also all diese, da kommt so ein Tabu auf einmal, plopp, ja, ein Sprachverbot, gerade sehr aktuell, nicht wahr? Gesellschaftlich gibt es viele Sprachverbote gerade und das kommt aus der fehlenden Selbstempathie, weil energetisch gibt es keine Tabus. Energetisch gibt es ja auch keinen Schatten im Sinne von real als etwas, das mich wirklich bedrückt oder behindert. Ja, das ist erzeugt durch die Erziehung. Ja, und wenn wir die befreien, diese Komplexe lösen, werden wir feststellen, wir kehren zu einem Urzustand zurück, der im Höchstmaße erfreulich ist, wirklich lebensfroh und lebensbejahend ist, wo es wirklich sprudelt, ja, vor Freude und Energie, wo wir zum Teil sozusagen im besten Sinne kindlich sind, also uns sozusagen aneinander und an uns selbst erfreuen, ja, und die Schöpfung sozusagen feiern und gesellschaftlich mehr werden wie ein Naturvolk, also wie die Indianer, sehr naturverbunden. Sehr eins mit den Elementen und den Urkräften, die eben auch etwas Gotthaftes haben. Ich meine, wenn man eben da reinspürt, das ist jetzt ein völlig anderer Bereich, aber wenn man reinspürt, gibt es selbstverständlich so etwas wie eine Mutter Erde, sozusagen als die ganze Erde, als eine Gottheit, ja, das ist sozusagen wie ein gigantisches Wurzelchakra, ja. So, Oder ja, die Sonne sozusagen als gigantisches Kronenchakra, ja, also und also so übermenschliche, überpersönliche Kräfte sozusagen, die uns aber allesamt wohlgesonnen sind und uns ja nur nützen wollen. Ich meine, niemand würde sagen, die Sonne ist böse oder die Welt meint es schlecht mit uns. die Natur jetzt. Und gesellschaftlich müssen wir also da wieder anknüpfen, wo wir herkommen. Wir haben ja, wenn ich das noch sagen darf, also wir haben ja wirklich ich möchte da wirklich von der Sucht sprechen, das hat Suchtcharakter. Also wir haben da die Selbstsucht, der Narzissmus, den haben wir auf die Spitze getrieben. Der Mensch ist krank an sich selbst, ist krankhaft selbstsüchtig und strebt, und das ist der Kapitalismus eben auch als Wirtschaftsform, strebt nach einer Selbstverwirklichung, die in Wahrheit eine Selbstzerstörung ist. Und es ist eine Sucht, weil wir zum Beispiel die Natur wie ein Junkie sich sozusagen, ja, also Gift in die Venen spritzt, so spritzen wir Gift in die Natur, wir kippen die Meere zu mit Müll, ja, also wir verpesten den gesamten Planeten und wir können offensichtlich wie nicht damit aufhören, ja, wie mit von einer Sucht befallen. Und diejenigen, die in dieser Machtpyramide, ich weiß, das ist kein so schönes Bild für einige, aber es ist einfach das treffende Bild, ja, weil es nun mal einfach wirklich eine Machtelite gibt, die als auch Repräsentanten des Volkes, als Politiker dann zum Beispiel den Takt angeben, die sind eben oft zum Beispiel machtsüchtig. Ja, da können wir von einer Sucht sprechen nach Macht oder geldsüchtig, Sucht nach Geld. Mhm. Und den einen Satz noch, ich denke, dass dadurch die Co-Abhängigkeit entstanden ist, aus der wir hoffentlich dann jetzt bald aussteigen. Da wir alle zum Beispiel Geld brauchen, um zu leben, sind wir quasi in Co-Abhängigkeit zu denen, die geldsüchtig sind, ja, weil wir auch geldsüchtig sind, vielleicht kleiner, aber wir brauchen es auch und dadurch können wir nicht aussteigen. Und darum, das vielleicht für einige, die jetzt zum ersten Mal von mir hören oder so, weil du gesagt hast, ich habe eine Regionalwährung gegründet oder so, Geld ist eben so auch mein Thema sozusagen im Sinne von, im besten Sinne, dass ich ein neues Geldsystem für die Menschheit mir wünsche. Das einfach auch nochmal zum Verständnis, ja. Nur wenn wir ein neues Geldsystem implementieren, können wir überhaupt aus diesem Karussell aussteigen, können wir aus diesem Suchtcharakter, kommen wir von diesem Suchtcharakter weg und können aufhören, die Welt zu zerstören, nur um einen kleinen, winzigen Profit für eine Minderheit der Menschheit zu garantieren.
Ja, und das ist auch, du beschreibst es auch kurz in deinem Buch, dadurch, dass wir in diesem Überlebenskampf sind, dass wir also um Geld jetzt kämpfen, aber wir müssen dafür arbeiten gehen, damit wir damit unseren Lebensunterhalt bestreiten, damit wir unsere Miete zahlen, damit alle unsere Grundbedürfnisse gesichert sind. Ja, das ist ja für uns oft schon der größte Stress in unserem Leben, in Verbindung mit Job, mit Geld, dass das immer ausreicht. Da macht sich ja unser Verstand eigentlich gerne pausenlos Sorgen darüber. Und dieser Stress oder dieser Überlebenskampf ist es ja auch, der uns letztlich von unserer Empathie trennt. Also das sagst du auch in deinem Buch, da beißt sich immer so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und jetzt wollen wir aber noch darüber sprechen, abschließend. Du sagst, wir brauchen diese Heilung für uns, also Selbstempathie, Empathie, damit wir ein heilendes Bewusstsein aufbauen können, eine Schwarmintelligenz. Also das ist ja letztlich das Ziel auch des ganzen Prozesses, auch deines Buches. Warum sollen wir empathisch werden? Damit wir überhaupt gemeinschaftlich wirklich neue Strukturen schaffen können, neue gesellschaftliche, neue soziale, demokratische. Vielleicht kannst du noch mal etwas zur Schwarmintelligenz sagen, weil also ich und ich denke viele andere auch kennen das natürlich aus der Natur, aus der Tierwelt, Fische, Vögel etc. Bei Menschen habe ich jetzt noch nicht so oft darüber gehört.
Genau, hat einen schlechten Ruf bei uns. Wir denken immer, die grobe Masse sei dumm und so, ja. Auch im akademischen Umfeld hat es mich immer schockiert. Ich bin ja dem groß geworden, hatte auch später dann ja im Studium damit zu tun. Ich war immer ein bisschen schockiert darüber, wie arrogant viele Professoren sind und wie diese Noblesse, so diese, ja, der dumme Pöbel sozusagen, die dumme Masse. Und es ist halt genau umgekehrt. Das ist mir wirklich wichtig, dass das jeder weiß und zumindest mal gehört hat. Es ist genau umgekehrt. Also die Intelligenz der Gruppe ist höher als die Intelligenz des Intelligentesten aus der Gruppe, selbst wenn er einen IQ hat von 150. Das heißt, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, dass eine kollektive Intelligenz, ein kollektives Bewusstsein entsteht, ist dieses kollektive Bewusstsein intelligenter als Albert Einstein und Newton, ja, also der intelligenteste Mensch, der jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Das muss man mal begreifen, weil wenn man das erstmal akzeptiert hat und verstanden hat, und da gibt es Studien dazu, die das beweisen, ich erzähle gleich mehr dazu, dann hat sich die parlamentarische oder repräsentative Demokratie bereits überlebt. Auch eine Diktatur hat sich überlebt, weil sozusagen jemand, der den Takt angibt, der sagt, so, ich führe euch jetzt ja in eine glorreiche Zukunft, könnte ja selbst im Idealfall immer nur der Intelligenteste aus der Gruppe sein. Die Gruppe ist aber intelligenter als er. Punkt. Und damit haben wir schon verstanden, aha, da geht's also hin. Die Menschheit, sage ich immer so ein bisschen mit einem Schmunzeln, muss das Schwärmen lernen. Ja, also wir müssen wieder schwärmerisch sein, im Emotionalen, und wir müssen uns eben wirklich zu einem Schwarm verbinden und ein kollektives Bewusstsein. Wie funktioniert das nun? Ja, also ganz kurze Geschichte dazu, die erklärt, wie das zum Verstehen ist. Also es war 1968, da ist die USS Skorpion, dieses U-Boot der Navy, verschwunden. Und das Suchgebiet war so groß, der Suchradius, um dieses havarierte U-Boot zu finden, war so groß, dass die Navy, die US Navy gesagt hat, ja, keine Ahnung, wie wir das jetzt machen sollen, wir finden das auf jeden Fall nicht schnell genug, um die zu retten. Und der Offizier, der ein Gremium leitete von Ingenieuren und Funkern und eben Personal vom Militär, der kam auf die Idee zu sagen, gut, ihr alle seid Spezialisten in eurem Gebiet. Ich möchte, dass ihr jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus ratet, auf der Landkarte einfach einen Pfeil hinmacht, wo ihr glaubt, wo ihr fühlt, wo ihr meint, wo dieses U-Boot wäre. Nach all den Daten, die wir haben. Und da kam natürlich ein krautbunter Strauß heraus, ja, von lauter Punkten auf der Karte. Und dieser Offizier bildete den sogenannten Mittelwert. Also kann man sich so vorstellen, mathematisch ist das so, als würde man alle Linien verbinden und dann entsteht ein neuer zentraler Punkt. Bildete den Mittelwert aus all diesen Aussagen. Und 200 Meter von diesem Punkt lag die USS Skorpion auf dem Meeresgrund. 200 Meter. Und wichtig ist, keiner der Beteiligten hat auf genau diesen Punkt gewettet. Keiner hatte genau da den Punkt hingesetzt. Es war die Summe aller Meinungen, die dann fast 100% korrekt war. Wenn man sich den großen, großen Ozean vorstellt, dann kann man sich vorstellen, 200 Meter ist nichts, das ist eigentlich punktgenau. Ja? So, das ist Schwarmintelligenz. Der Intelligenteste aus der Gruppe hätte das U-Boot nicht finden können. Aber diese kleine Gruppe, dieser kleine Schwarm hat es gefunden. Das ist Schwarmintelligenz. Wir können in Summe intelligente Entscheidungen treffen, die über den Verstand gehen des Einzelnen. Da können wir Sachen neu erfinden und denken und uns in eine Richtung lenken, von der wir noch gar keine Vorstellung haben, was es sein könnte. Und alles, was es dafür braucht, ist technisch bereits vorhanden. Alles, was es dafür braucht, ist bereits da. Wir haben die Mobiltelefone, dass jeder sozusagen überall erreichbar ist, auch in Afrika und selbst in der Wüste wird ja gerade Internet installiert, zwar aus privater Hand, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber kurzum, es wird in Kürze überall Internet vorhanden sein. Das Zweite ist, wir können also über dieses Mobiltelefon und auch das Internet kommunizieren und alles, was es jetzt noch bräuchte, wäre eine direkte digitale Demokratie. Also, dass wir sagen, wir brauchen keine Politiker mehr. Ja, wir brauchen nur noch die Volksabstimmung, die sie immer wieder, ja, als Schwarm sozusagen immer wieder eine Entscheidung trifft. Ja. Und wenn es sowas wie Politiker noch gibt, dann ist es höchstens eben wieder dieser Offizier, der hoffentlich dann aber auch ein Wissenschaftler ist, ja, der sozusagen das organisiert, ja, dass denn wir müssen auch ein Tool entwickeln, wie wir die richtigen Fragen stellen, auf die wir dann kollektiv natürlich die Antwort finden. Das kann jetzt ganz banal sein, zum Beispiel, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei Facebook, ja. Das ist eine soziale Plattform. Und die Posts, die wir ja alle schon mal gemacht haben, das sind sozusagen die Ideen, die in die Cloud der Demokratie, dieser direkten Demokratie gegeben werden. Also ich kann zum Beispiel jetzt vorschlagen, lasst uns doch den Hambacher Forst nicht nur retten, sondern das, was kaputt gemacht wurde, auch aufforsten. Ist jetzt so meine Idee, ja. Tippe ich so ein, dauert 30 Sekunden, ja, schicke ich in die Cloud. Jetzt können andere das liken, sozusagen, ja, ich benutze mal die Terminologie von Facebook, dann versteht jeder, was ich meine. Also das wird dann geliked, ja, und gehypt und jetzt kann das zum Beispiel 10.000 Klicks kriegen, 100.000 Klicks kriegen und damit sagt dann das kollektive Bewusstsein in Deutschland, sagt dann, ja, das finden wir gut, das machen wir. Da müsste dann eine festgesetzte Grenze da sein, zu sagen wir mal 100.000 Likes. Wenn 100.000 Deutsche gesagt haben, das wollen wir, dann wird es auch gemacht. Ja? Dann geben wir da Geld hinein und fertig ist die Laube. Dann wird dieses Projekt einfach umgesetzt. Das ist jetzt ein sehr simple, ja, ein simples Beispiel, aber in Realität muss man dann drüber reden, wie man das programmiert und so. Klar, das ist, aber es ist technisch möglich, ja, und das ist, und es wird funktionieren und es wird eben zur Entscheidung treffen. Also nur ein Punkt zum Beispiel, dann ist doch schon eigentlich jede Debatte vom Tisch. Also die Kriegsgefahr ist leider Gottes jetzt gerade in diesem Augenblick höher als, ich weiß nicht, die letzten 20 Jahre. Ja, weil China aufsteigt und Amerika absteigt und das nennt man die Thukydides-Falle, ja, also weil Thukydides in Griechenland schon darüber schwadroniert hat, dass immer dann, wenn zwei Imperien sozusagen die Kräfteverhältnisse sich, die ausgeglichen waren, nicht mehr ausgeglichen sind, dann wächst die Kriegsgefahr. So, niemand in Deutschland, kein normaler Bürger will Krieg. Kein Mensch, auch der normale Amerikaner, die wollen alle keinen Krieg. Also der Schwarm, wenn wir wirklich demokratisch befragt werden würden, dann gäbe es keinen Krieg. Hätte es auch nie gegeben wahrscheinlich. Hätte es nie gegeben. Weil in Summe haben alle Menschen das Herz am rechten Fleck und in Summe verstehen wir uns, sind wir auch nicht rassistisch. Ja? In Summe sind wir sehr, sehr liberal. Ja. Man glaubt gar nicht, wie liberal die Moslems sind. Ja? Ganz herzliche Menschen. Ich habe Freunde, die Moslems sind. Die sind ganz liebe Menschen. Und ja, also in Summe haben wir alle eine Seele und empfinden uns als göttlich und wollen das auch leben und erleben und haben das Herz am rechten Fleck und machen dadurch soziale, gesunde Entscheidungen. In Summe würden wir uns dafür entscheiden, den Planeten zu retten, statt ihn zu zerstören. Selbstverständlich, das ist eine banale Frage. Aber da das doch nicht in die Realität kommt, ist es doch wirklich an der Zeit, mal was Neues zu etablieren. Es ist doch jetzt wirklich höchste Eisenbahn, dass wir hier etwas Neues installieren, damit wir die Meinung des Volkes auch wirklich nicht nur hören, sondern dass die dann auch wirklich umgesetzt wird.
Das stimmt. Also für zwei Dinge fallen mir dazu ein. Einerseits die Selbstverantwortung, also weil du sagtest, jeder Mensch wünscht sich natürlich den Frieden statt dem Krieg, ja. Und wir, glaube ich, als Gesellschaft sind auch gerade dabei, dass wir spüren, wir wünschen uns andere soziale Systeme. Wir wünschen uns Pflegepersonal, was halt nicht gestresst ist. Ja, wir wünschen uns Erzieherinnen, die auch liebevoll ihren Job machen können. Das ist ja, es ist so viel Druck im System, dass ja der Einzelne gar nicht immer das so machen kann, ausüben kann, wie er möchte. Daran scheitern wir ja oft an unseren eigenen Idealen. Wir beginnen mit etwas und merken, okay, in diesem System ist das gar nicht so möglich und dann rutschen wir vielleicht selber irgendwie in den Burnout, wie auch immer. Aber du hast recht, als Schwarm würden wir ganz andere gemeinschaftliche Systeme miteinander installieren, ja.
Da schließt sich auch so der Kreis, wenn ich das kurz einfügen darf. Also eines der wichtigsten Fragen, auch wenn ich einige damit nerven sollte, ist eben, wie sieht das nächste Geld aus, also das nächste Geldsystem, ja, nach dem Geldsystem, was wir jetzt momentan haben, was ja kurz vor dem Kollaps steht. Und in Summe, zum Beispiel auch als Schwarmintelligenz, könnten wir das viel besser entscheiden als ein Einzelner, ja. Und den ganzen Stress, den wir empfinden, ist eben ein Geldmangel. Wenn dieser Geldmangel zum Beispiel weg wäre, dann wäre schon unglaublich viel Druck aus dem Kessel. Ja, und dann wäre auf einmal auch schon eine viel sozialere Welt möglich. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Angeblich ist dieses Geld nicht da. Es muss nur an die Spitze fließen, aber die große Pyramide kriegt nichts. Ja. Und da ist zum Beispiel natürlich auch ein gigantisches Potenzial brachliegend für eine wirklich schöne neue Welt, im besten Sinne, wenn wir ein neues Geldsystem hätten. Und den Geldmangel zu ignorieren in der Welt, so zu tun, sozusagen, als wäre Geld kein Problem in unserer Welt, ist wirklich, das ist mit der Scheuklappe durch die Gegend laufen, weil das hat die Hauptkrankheit des Menschen.
Das stimmt, denn also gerade zur jetzigen Zeit wird mir bewusst, wenn wir unsere Wirtschaftskreisläufe und unser Finanzsystem nicht verstehen, können wir auch nicht verstehen, was gerade vor sich geht. Ja? Also auch jede Finanzkrise, wenn man sich da anguckt, die Geldströme, jetzt driften wir zwar ins Thema ab, aber ich sage noch schnell, wo die Geldströme hingehen, dann kann man sehen, riesige Summen werden abgezogen in die Bankenrettung und Banken sind Privatpersonen, ja, sind private Unternehmen. Also letztlich sind es Gewinne dafür, dass ein ganzes Land am Ende ausgebeutet wird, ausgeblutet wird, weil man sagt, da müsst ihr jetzt aber eure Renten kürzen oder so. Also ja, wir haben sehr paradoxe Systeme installiert, die tatsächlich einigen wenigen dienen. Und mir ist noch aufgefallen, also ich möchte einen Satz vorlesen, den du in deinem Buch geschrieben hast, und das, was sich direkt auf den Titel bezieht. Ja, dann schließen wir so ein bisschen den Kreis, kommen an den Anfang zurück. Uns Menschen wurde eine universelle Sprache geschenkt, die Sprache der Empathie. Diese verbindet uns von Herz zu Herz, lässt uns fühlen, was andere fühlen und ermöglicht ein Verstehen jenseits der Worte und ein intuitives Wissen. Und ich dachte mir, wenn wir das wieder erlernen, dann wäre auch eine Spaltung von außen gar nicht mehr möglich. Denn das ist das, was jetzt geschieht. Ja, von außen werden wir gespalten, das merkt jeder, da kommt man gar nicht mehr drum rum, auch wenn man versucht, das zu ignorieren. Aber durch dieses intuitive Wissen würden wir verstehen, was geht vor sich. Ja, wir müssten, der Kopf versucht ja alle Infos zu selektieren, kommt nicht hinterher. Und deswegen müssten wir als erstes, ist es wirklich die Spaltung in uns aufheben, also alle Gefühle integrieren, annehmen, uns annehmen, wie wir sind, damit auch diese äußere Spaltung gar nicht mehr möglich ist. Ja?
Das stimmt. Ja. Und also der Schwarm, wenn die Menschheit sozusagen sich zu einem kollektiven Bewusstsein verbinden würde, wäre dieses nicht angreifbar. Es ist ja auch nicht manipulierbar. Mhm. Allein nur das auch, ja. Es hat, das Immunsystem sozusagen dieses Schwarms ist fantastisch, ist nicht angreifbar. Mhm. Weil du kannst nicht, du kannst sozusagen, also wer hat das gesagt? Ich glaube Abraham Lincoln, ne? Also du kannst eine kleine Gruppe von Menschen die ganze Zeit über anlügen. Du kannst eine größere Gruppe von Menschen eine längere Zeit anlügen, aber du kannst niemals alle Menschen die ganze Zeit über anlügen. Mhm. Aber genau das passiert gerade. Und genau das verstehen gerade auch ganz viele. Wir werden gerade global angelogen, überall auf jedem Kontinent, in jedem einzelnen Land läuft die Lügenmaschine sozusagen, ja, Tag und Nacht. Ja, das, was wir die Medien nennen, ja, die Mainstream-Medien. Also es ist ja wirklich fürchterlich, was da gelogen und gelogen wird. Und das wird jetzt aber auch ganz vielen bewusst, ja. Und dass Propaganda sozusagen kein Begriff ist aus der Schulzeit, wo es ums NS-Regime ging, damals gab das. Goebbels war Propagandaminister. Ja, aber heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Ja, Pustekuchen, ne? Propaganda gibt es immer noch, und zwar in einer so subtilen Art und Weise, dass man zum Beispiel einen Brexit durchkriegt in England, gegen den Willen des Volkes, gegen jede ökonomischen Interessen des Landes, und trotzdem, weil eine Machtelite das braucht, kriegen die das durch, und das nur dank Propaganda. Also, ja, die können ganze Länder abspalten, ja, da ist die Spaltung in uns und die der Familie ist ein Klacks dagegen, ne? Und das ist alles mit Propaganda möglich, und die haben sozusagen ein Instrumentarium aufgebaut in den letzten Jahrzehnten, eben was die Vorstellung übersteigt, aber noch einmal, um es ins Positive zu wandeln, wenn der Mensch heil wird in sich, kann er die Familie heilen, wenn die Familie heil ist, können wir die Gesellschaft heilen, wenn die Gesellschaft heil ist, können wir den Planeten heilen. Und ich glaube, in dieser Reihenfolge ist es auch richtig. Je mehr wir an uns arbeiten, je mehr wir bei uns und in der Liebe bleiben, desto weniger sind wir kompromittierbar von außen für irgendwelche komischen Effekte, wie irgendwelche Ängste oder, ach, hier, kauf dir neues Shampoo. Oder so, wenn ich in der Liebe bleibe, prallt das alles im positiven und besten Sinne ab. Ja? Und eben, das würde ich mir schon wünschen, wenn wir eine direkte Demokratie installieren, prallt an dieser direkten Demokratie sozusagen von außen irgendwelche Manipulationsversuche oder auch irgendeine Kriegstreiberei prallt einfach ab.
Genau, und dazu, lieber Hartmut, haben wir uns was überlegt, und zwar, möchtest du wieder einen Livestream anbieten, beziehungsweise ein Online-Seminar, Entschuldigung, in dem es genau darum geht, Menschen zurück in ihren Herzraum zu führen. Du hast mir gesagt, das ist der erste Schritt. Und wo es darum geht, das zu lernen, also zu lernen, wie wir selbst empathisch sein können. Der wird in Kürze stattfinden. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu sagen, was du dort geplant hast.
Heute war ja so der theoretische Teil, ja. Und jetzt wollen wir natürlich einen praktischen Teil anschließen. Dafür ist dann das nächste Webinar gut, das wir gemeinsam gestalten. Und du und ich, und die Empathie eben auszuweiten, das muss man eben wirklich in der Praxis üben. Das kann man jetzt nicht theoretisieren. Ja? Auch das Buch zu lesen ist sicherlich hilfreich, aber wir müssen in die Praxis kommen. Also es ist wirklich in angeleiteten Meditationen üben, ja, und eben schulen. Wir können das Fühlen des eigenen Herzens schulen. Und darum soll es in dem nächsten Webinar dann gehen. Ich werde da mehrere Übungen dann anleiten. Also wie gewinne ich den Herzraum zurück? Wie kann ich mitfühlen, mit mir selbst sein? Und wie kann ich eben mehr Empathie für andere Menschen und die Tiere und die Umwelt empfinden?
Mhm. Ja, darauf Freue ich mich sehr. Das wird, glaube ich, sehr spannend.
Ist ja schon bald, ne? Wann ist es genau nochmal?
Am 5. Dezember.
Am 5. Dezember, schau. Das ist doch schön.
Ja, ich freue mich sehr, lieber Hartmut. Und vielen Dank für das Interview. Es war inzwischen, ich hatte schon erwähnt, das dritte, aber ich könnte eigentlich mir noch ganz viele andere Themen vorstellen. Es ist einfach spannend und es passt auch einfach wirklich in diese Zeit, da Selbstverantwortung für sich zu übernehmen, damit wir dann wirklich Verantwortung für etwas Neues, für die neue Zeit, für die neue Gesellschaft, für die neue Welt übernehmen können. Und ich freue mich, dass du da schon so, so aktiv unterwegs bist.
Dankeschön. War ein großes Vergnügen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Judith. Ich freue mich auf nächstes Mal.
Vielen Dank, Hartmut. Alles Gute. Tschüss.
Alles Liebe. Tschüss.